Wir sind im 18. Kapitel von Apostelgeschichte. Kannst du schon aufschlagen? Wir werden da drin einiges lesen. Und weil wir in Korinth sind, habe ich durch 1. und 2. Korinther Brief nachgeschaut. Und da sind einige interessante 2. Korinther Brief Aussagen von Paulus. Und das wollen wir auch angucken. Vor ein paar Sonntagen habe ich ein Lied erwähnt von einer amerikanischen christlichen Gruppe, Casting Crowns. Sie haben vor Jahren, das ist diese Gruppe von Jugendpastoren, die gesagt haben, was können wir noch tun für unsere Jugendlichen. Sie haben eine Gruppe geformt und Lieder geschrieben für ihre Jugend. Und ich glaube, deswegen sind die Lieder oft bei mir zumindest so bedeutungsvoll, weil Jugendlichen gehen durch eine schwierige Zeit manchmal. Und sie haben die Lieder für sie geschrieben. Sie haben das Lied "Im Sturm sing ich zu dir". Es war für ein Mädchen in einer Jugendgruppe, die Krebs hat und ihr Leben verloren hat durch Krebs. Trotz Schwierigkeiten, trotz Krankheit, Ungerechtigkeit, ungerechte Erfahrungen, die wir immer wieder im Leben haben. Zum Beispiel, wenn man sein Land verlassen muss wegen einem Krieg. Können wir sicher sein, dass Gott in allem bei uns ist? Und darum geht es in dem Lied. In diesem Lied singt er: Der Donner grollt so laut, kaum höre ich dein Flüstern. Er singt zu Gott: Durch den Regen, ich bin bei dir. Wenn wir einfach still genug sein, können wir merken, dass Gott bei uns ist. Und egal, was wir hier auf die Erde erleben, glauben wir, dass Gott für uns ist, dass der Vater im Himmel uns ein ewiges Zuhause verspricht und versprochen hat, dass er bei uns ist, jetzt, hier und jetzt, in diesem Leben. Paulus brauchte immer wieder Gottes Ermutigung in dieser Art und Weise. Und das kriegen wir auch mit in unserer Stelle heute. Gott hat mit ihm persönlich erschienen oder ist persönlich mit ihm erschienen und gesprochen. Und Gott stellt sich immer Menschen bei oder zur Seite. Wir werden das heute sehen. Beten wir, bevor wir anfangen. Vater, ich bitte, dass du diese Zeit segnest. Vor allem, dass du deine Worte segnest, was wir heute hören werden. Und Vater, ich bete, dass die Botschaft in der heutigen Geschichte mit Paulus von Bedeutung ist für uns, dass wir verstehen, was du uns hier sagen willst. Danke, dass du bei uns bist. In Jesu Namen beten wir. Amen. Paulus ist jetzt in Korinth, das ist hier unten links, und praktisch seine letzte Stadt auf seine zweite Missionsreise. Er geht ab Korinth, geht er wieder zurück Richtung Jerusalem, geht durch Ephesus, nochmal die Gemeinde dort zu besuchen. Aber er ist auf dem Weg praktisch nach Korinth, zurück nach Jerusalem. Wenn du seine Briefe gelesen hast im Neuen Testament, 1. und 2. Korintherbrief, oder manche sagen 1., 2. und 3., ein dritter Brief, denkt man, das auch mit eingezogen wurde, weißt du, was für Probleme diese Gemeinschaft hat. Die meisten können sich nicht von ihren alten, eigennützigen, unmoralischen und heidnischen Lebensweise lossagen. Die Gemeinde duldeten sogar Unmoral. Zum Beispiel, es gab eine sexuelle Beziehung zwischen nahen Verwandten in der Gemeinde und haben nichts gesagt. Keiner hat was gesagt. Sie verklagten einander vor Gericht. Paulus sagt, tut das nicht. Geht zu den Ältesten in der Gemeinde oder Leitern der Gemeinde und redet miteinander. Und sie gingen mit geistlichen Gaben ungeistlich um. Sie brauchten erneut grundlegende Unterweisung zum Thema Auferstehung. Und das sehen wir im 15. Kapitel, im 1. Korintherbrief. Aber was immer wieder durchkommt in seinen Briefen an die Korinther, es war sehr persönlich. Man merkte, er hat eine persönliche Beziehung und dieser persönliche Charakter in den Briefen und eine gute Beziehung mit ihm. Und dass Paulus für ihr geistliches Wachstum eingesetzt hat, für die Christen dort. Paulus suchte immer wieder Gemeinschaft, wo er war. Christliche Gemeinschaft, gläubige Menschen. Er war nicht nur unter Christen. Er ist immer wieder zu den Synagogen gegangen, auch zu den Heiden, gläubige Heiden, aber auch ungläubige Heiden. Zum Beispiel, wie wir in Athen gesehen haben, wo er auf die Areopag gesprochen hat, zu diesen Philosophen. In diesem Abschnitt heute lernen wir zwei Menschen kennen, Aquila und Priscilla. Und sehen wirklich, was für eine tolle Gemeinschaft Paulus hat mit den beiden. Sie waren sogar alle Zeltmacher und er hat für eine Zeit mit den beiden gearbeitet als Zeltmacher. Lesen wir zusammen in Apostelgeschichte Kapitel 18. Du kannst gerne deine Bibel aufschlagen oder Handy holen. 18 ab Vers 4. Um schneller durchzukommen, werde ich heute werden wir das nicht auf Russisch oder Ukrainisch hören, aber ihr könnt gerne in eure Gruppe, wir werden uns aufteilen in Gruppen, einige Verse vielleicht vorlesen, wenn ihr wollt. Ab Vers 4. Jeden Sabbat sprach Paulus in der Synagoge und versuchte, sowohl Juden als auch Griechen von der Wahrheit des Evangeliums zu überzeugen. Als an Silas und Timotheus, nicht vergessen, sie waren im Norden, Philippi, glaube ich, haben weiter mit den Leuten in Philippi über Jesus gesprochen, in Mazedonien. Als sie von Mazedonien kommend in Korinth eintrafen, konnte Paulus seine ganze Zeit für die Verkündigung von Gottes Botschaft einsetzen. Mit allem Nachdruck bezeugt er den Juden, dass Jesus der Messias ist. Doch alles, was er dafür erntete, waren Anfeindungen und Beschimpfungen. Da schüttet er den Staub von seinen Kleidern. Das war so gang und gäbe damals, wenn du sagst zu jemandem, ich habe nichts mehr mit dir zu tun. Das war ein Zeichen. Du schüttest den Staub von deinem Gewand, von deinen Füßen. So ähnlich wie man manchmal sieht mit Präsident, einer von den amerikanischen Präsidenten, jemand hat einen Schuh auf ihn geworfen im Nahosten. Das war auch ein Zeichen, ich bin nicht zufrieden mit dir. Sie haben keine Schuhe damals geworfen, aber schon mit dem Staub das gemacht. Und er erklärte, ihr habt es euch selbst zuzuschreiben, wenn das Gericht Gottes über euch hereinbricht. Mich trifft keine Schuld, von jetzt ab. Von jetzt ab oder an wende ich mich an die Nichtjuden. Er verließ die Synagoge und verkündete das Evangelium von da an bei Titus Justus, einem Nichtjuden, der an den Gott Israels glaubte und dessen Haus unmittelbar neben der Synagoge stand. In der Folge kam kein Geringer als Crispus, der Vorsteher der Synagoge, zum Glauben an den Herrn. Er und alle, die in seinem Haus lebten. Auch viele andere Korinther, die Gottes Botschaft hörten, glaubten und ließen sich taufen. In einer nächtlichen Vision sagte der Herr zu Paulus: Du brauchst dich nicht zu fürchten, verkünde das Evangelium und lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Ich selbst bin bei dir und niemand, der dich angreift, kann dir etwas anhaben. Denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. Wünschst du dir manchmal solche Worte zu hören? Ich schon. Habe ich nie erlebt. Aber haben wir versprochen durch Gottes Wort. Gleich. Das sagt Gott zu uns. Er spricht zu uns durch sein Wort. Du brauchst nicht zu fürchten, hat er gesagt. Finde ich toll. Mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. So kam es, dass Paulus 1,5 Jahre in Korinth blieb. Und in dieser ganzen Zeit unterrichtete er die Menschen in der Botschaft Gottes. Vers 12. Nach dem Gallio Prokonsul der Provinz Achaia geworden war, verabredete sich die Juden zu einer gemeinsamen Aktion gegen Paulus. Sie schleppten ihn vor den Richterstuhl auf dem Gerichtsplatz und erklärte: Dieser Mann verwirrt die Leute dazu, Gott auf eine Weise zu verehren, die gegen das Gesetz verstößt. Paulus wollte gerade zu einer Entgegnung ansetzen, als Gallio zu den Anklägern sagte: Werte Juden, wenn es sich hier um ein Verbrechen oder ein böswilliges Vergehen handeln würde, wäre es meine Pflicht, auf eure Klage einzugehen. Da es aber lediglich um Begriffe und Namen geht und die Streitfragen alle mit eurem eigenen Gesetz zu tun haben, müsst ihr selbst sehen, wie ihr damit fertig werdet. Ich jedenfalls bin nicht gewillt, in solchen Dingen ein Urteil zu fällen. Damit ließ er sich vom Richterstuhl wegführen. Sie waren noch auf dem Gerichtsplatz, da fiel die Volksmenge, die dabei gestanden hatten, über den Synagogenvorsteher Sosthenes her und verprügelten ihn. Aber Gallio kümmert sich nicht im geringsten darum. Wer war schon mal in einem Gerichtssaal gewesen? Ein paar? Ja, damals in den Staaten, als ich als Therapeut gearbeitet hatte, musste ich auch sagen für eine Frau, meinen Klienten, und ihr Mann wollte, sie wollte mir das Kind, sie waren geschieden, wollte das Kind einfach haben. Also es ist ja keine, wie heißt das, Besuchs, gibt es einen richterlichen Begriff dafür, Sorgerecht, Besuchsrecht entziehen von ihrem Mann. Und da muss ich auch sagen vor dem Richter, dass etwas über diese Frau und was ihr Vorhaben war, obwohl davor habe ich gesagt, das kommt nicht, du gehst nicht durch damit. Er ist der Vater, er hat das den Recht darauf, sein Kind zu sehen. Und so hat der Richter Sorgerecht. So hat der Richter entschieden, dass er das Kind mehr Zeit hatte, als er vorher vereinbart hat mit ihr. Und sie war sehr enttäuscht. So, aber das, die Erfahrung für mich war nicht schön, vor einem Gericht zu gehen. Gott wusste, dass Paulus etwas extra Ermutigung brauchte. Und glaube ich, deswegen ist er bei ihnen erschienen. Oder auch Worte zu ihnen gesagt. Paulus ist kurz danach vor diesem Prokonsul geschleppt worden. Aber Gallio war es ihm egal. Es geht ihm nicht rum. Es war wirklich nicht etwas, was er machen konnte. Wirklich war das eine verrückte Zeit für Paulus. Ich möchte ein paar Stellen aus 2. Korintherbrief lesen, in der Hoffnung, vielleicht, dass wir einen Eindruck bekommen können, wie Paulus dachte, wie er später so sein Glauben so entwickelt hat, was hätte er später gesagt? Weil er hat die 2, 3 Briefe später an Korinth geschrieben, aus dieser Zeit in der Apostelgeschichte. Ja, wie er mit den Schwierigkeiten, den Ärger und diesen Wut, wie konnte er das alles aushalten, die Juden und Heiden ihm entgegengebracht haben. 2. Korinther, Kapitel 1, Abvers 5, erstmal. Genauso nämlich, wie wir in ganz besonderem Maß an den Leiden von Christus teilhaben, erleben wir durch Christus auch Trost und Ermutigung in ganz besonderem Maß. Wenn wir also Nöte durchmachen, geschieht das, damit ihr die mutmachende und rettende Kraft Gottes erlebt. Und wenn wir getröstet und ermutigt werden, bedeutet das auch für euch Trost und Ermutigung. Es hilft euch, standhaft die gleiche Leiden zu ertragen wie wir. Deshalb sind wir voll Hoffnung und Zuversicht, wenn wir an euch denken. Denn wir wissen, genauso wie ihr an den Nöten teilhabt, habt ihr auch an dem Trost und Ermutigung teil. Ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, dass das, was wir in der Provinz Asien durchmachten, so überaus schwer auf uns lastete und unsere Kräfte so sehr überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben davon zu kommen. Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. Aber das alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird uns auch weiterhin retten. Ja, wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt und sind überzeugt, dass er uns auch in Zukunft retten wird. Was für eine Hoffnung! Was für eine Zuversicht Paulus hatte, immer wieder in Gefahr zu laufen oder zu wissen, dass in dieser Stadt könnte es gefährlich sein. Und Gott hat ihm Hoffnung immer wieder gegeben. Oder als er über die Herrlichkeit des neuen Bundes spricht, in 2. Korinther 3, Abvers 12. Weil wir nun also eine so große Hoffnung haben, treten wir frei und unerschrocken auf. Wir machen es nicht wie Mose, der sein Gesicht mit einem Tuch bedeckte, weil er nicht wollte, dass die Israeliten sich von dem Glanz auf seinem Gesicht fesseln ließen, einem Glanz, der doch am Ende wieder verschwand. Aber sie waren verhärtet und wie mit Blindheit geschlagen. Bis zum heutigen Tag liegt, wenn aus den Schriften des alten Bundes vorgelesen wird, diese Decke über ihrem Verständnis und wird nicht weggenommen. Beseitigt wird sie nur dort, wo jemand sich Christus anschließt. Jedes Mal, wenn aus dem Gesetz des Mose vorgelesen wird, liegt also eine Decke auf ihrem Herzen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Und dann stellt er die Frage praktisch, wie gehen wir damit um, wenn das Leben nicht gerade gut läuft, wenn das Leben nicht schön ist. In 2. Korinther 5, Vers 1. Sogleich zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf die Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott, ein ewiges Haus im Himmel. In unserem irdischen Zelt säufen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt. Und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten anziehen. Denn nur dann, wenn wir den neuen Körper angezogen haben, werden wir nicht unbekleidet dastehen. Ja, solange wir noch in unserem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, säufen wir voll Sehnsucht. Denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, sondern den künftigen unmittelbar darüber anziehen. Auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Und er schließt diesen Abschnitt, diesen Gedanken praktisch mit diesen Worten, Vers 17. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. In Christus ist man eine neue Schöpfung. Wenn wir an Jesus glauben und ihm nachfolgen, ist etwas Neues entstanden. Schon. Wie klingt das in deinen Ohren? Das gibt mir immer wieder Hoffnung und hilft mir, Gottes Plan besser zu verstehen. Amen. Wir wollen Gruppen bilden heute. Ich dachte, mit diesem Gedanke von einem neuen Mensch oder die neue Schöpfung wäre es gut, miteinander auszutauschen. So machen wir eine Gruppe auf Russisch-Ukrainisch, ein oder zwei Gruppen auf Deutsch und eine Gruppe hinten auf Englisch.